Hallo und herzlich willkommen bei Frau Sensibelchens Wahrheit, dem vollkommen und vollkommenen Podcast für hochsensible Kennerpersönlichkeiten. Mein Name ist Silvia Wagner, ich bin psychologische Resilienz- und Kommunikationsberaterin und begleite dich auf deiner Reise zu mehr Widerstandskraft und zum Entdecken deiner Superspürkraft in all deinen Lebensbereichen. Ein herzliches Hallo bei einer brandneuen Folge von Frau Sensibelchens Wahrheit. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich habe wirklich schon so liebe Rückmeldungen bekommen von euch Hörerinnen und es ist immer wieder toll, wenn ihr mir da so nettes Feedback gibt. Das berührt mich immer sehr und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du auch heute wieder da bist. In den letzten Folgen ging es ja hauptsächlich um Grundlagenwissen. Und heute habe ich mir ein bisschen vorgenommen, mit dir in den Deep Talk zu gehen. Ja, auch wenn ich hier nur so alleine vor mich hin plappere, wirst du eine Menge über mich, meine Emotionen und Gedanken erfahren. Warum mache ich das? Ja, natürlich in erster Linie will ich wirklich transparent sein. Und ich möchte dir auch zeigen, dass man auch als hochsensibles Kennerpersönlichkeit, dass ich da zwar nicht immer glücklich war und früher sehr darunter gelitten habe, aber dass dieser Lernprozess und der schon lange andauert und der natürlich noch immer läuft, ja. Aber der hat es mir dann doch ermöglicht, viel besser mit meinen Merkmalen, mit diesen Wesensmerkmalen umzugehen und hat es mir auch ermöglicht, dass ich mir heute wirklich zu sagen traue, ich führe ein sehr glückliches Leben. Das war nicht immer so. Und weil ich natürlich möchte, dass dir meine Geschichte und meine Learnings vielleicht ein bisschen Mut machen und ich dir dadurch auch zeigen möchte, du bist nicht allein. Es ist mir auch immer ganz wichtig, dass ich versuche, dir immer gleich ein paar Impulse mitzugeben, wo du dann vielleicht gleich mal in die Umsetzung kommen kannst und die dir vielleicht gleich mal ein bisschen weiterhelfen oder dir Entlastung einfach bieten. Ja, das ist mir sehr wichtig. Ja, vielleicht hast du eben gerade erfahren, dass du eine hochsensible Kennerpersönlichkeit bist und du wirst dich jetzt vielleicht fragen, naja, was soll ich jetzt mit diesem Wissen anfangen? Soll ich das jetzt jedem erzählen oder lieber nicht? Will ich überhaupt, dass jemand davon weiß? Oder vielleicht, wie wirkt sich denn dieses Wissen jetzt auf mein Leben aus? Hat das irgendwelche Auswirkungen oder muss ich vielleicht sogar Angst davor haben? Glaub mir, ich verstehe das wirklich sehr gut. Denn vielen meiner Klienten und Klientinnen geht es anfangs ganz genauso. Und auch mir selbst ist es damals genauso ergangen. Ich habe mir damals ja wirklich am Anfang gedacht, okay, naja, das ist ja jetzt alles gut und schön. Und wie soll ich jetzt weitermachen? Und ehrlich gesagt, nach dem ersten Test, den ich gemacht habe, habe ich es eigentlich gar nicht richtig glauben wollen, dass ich wirklich hochsensibel bin und habe das auch lange Zeit eigentlich ignoriert. Aber natürlich war da dann schon einmal so dieses kleine Pflänzchen im Kopf, ja, das sich da irgendwie festgesetzt hat und diese Unsicherheit, ja, auch diese, das zu wissen, naja, da war was, da bin ich vielleicht wirklich hochsensibel, ist dann immer wieder mal aufgepoppt und zwar gerade in belastenden Situationen war das dann so. Es ging aber damals nur um die Hochsensibilität. Ja, über die Scanner-Persönlichkeit habe ich damals ja überhaupt noch nichts gewusst, also überhaupt keine Ahnung davon gehabt. Und ich muss dir wirklich sagen, diese Unsicherheit war dann im Laufe der Zeit fast schlimmer als das Wissen, dass ich es vielleicht wirklich bin, ja. Aber dieses Halbwissen, das hat mich komplett unrund gemacht, also ganz unruhig. Und ich habe mich dann doch entschlossen, mich ein bisschen mehr in das Thema einzulesen. Und dann bin ich mir auch sicherer geworden, dass ich eben wirklich hochsensibel bin. Und da habe ich dann auch so nach und nach erfahren, dass es einige Menschen sogar geschafft haben, die Hochsensibilität sogar als Stärke zu sehen. Erst dann, als ich das einmal so gehört habe, ist es erst dann leichter geworden. Aber die ersten Schritte waren trotzdem, naja, wie soll ich sagen, vielleicht ist so angstbehaftet das richtige Wort dafür. Also gut. Alleine nur zu wissen, dass ich hochsensibel bin, das hat mir nicht ausgereicht. Denn außer, dass ich jetzt wusste, dass es keine psychische Störung ist und ich damit nicht alleine bin, war ja noch nicht wirklich viel anders geworden. Es verschaffte mir zwar schon eine große Erleichterung, weil ich Dinge, mein Verhalten, meine Gedanken ein bisschen besser einordnen konnte, aber die Probleme mit meinen Empfindungen und den gefühlten Belastungen, die waren ja damit nicht gleich verschwunden, sondern es waren immer noch die gleichen. Da war der Kloß im Hals, der Krampf in der Magengegend, wenn jemand Kritik an mir geübt hat oder wenn ich wieder mal gedacht habe, ich bin nicht gut genug. Das war nicht gleich weg. Also ich wusste ja noch nicht, wie ich jetzt anders damit umgehen soll und mit wem konnte ich darüber schon reden. Und deshalb möchte ich dir in der heutigen Folge anhand von 3 Schritten ein paar Impulse mitgeben, an denen du dich vielleicht ein bisschen orientieren kannst. Falls du jetzt auch gerade an diesem Punkt stehst und nicht weißt, was du jetzt mit all dem neuen Wissen anfangen sollst. Und ja, vielleicht stellst du dir eben gerade diese Frage, wem kann ich das denn jetzt überhaupt erzählen? Oder werde ich dann vielleicht erst recht in eine Schablone gesteckt, bekomme ein Etikett aufgedrückt? Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ob man dieses Etikett der hochsensiblen Scanner-Persönlichkeit, also besonders der Hochsensibilität überhaupt braucht, wenn es doch keine Diagnose dafür gibt. Und ich möchte dir dazu ein paar meiner Überlegungen und Gedanken dazu mitgeben. Und anschließend lade ich dich ein, einfach auf deine Intuition zu hören. Sie ist ein sehr, sehr guter Wegweiser und zeigt dir ganz genau, wann du wofür bereit bist, in deinem eigenen Tempo. Und mach dir bitte keinen Stress. Bei mir hat dieser ganze Prozess sogar ein paar Jahre gedauert. Ja, wirklich. Betrachten wir also den Begriff der Hochsensibilität zuerst mal etwas genauer. Es ist ja nichts Neues, dass das Etikett der Hochsensibilität in der Gesellschaft oft gleichgesetzt wird mit überempfindlich, gering belastbar oder auch instabil. In erster Linie wird es also als Defizit gesehen, als Schwäche und eher als Zerbrechlichkeit. Andererseits könnte dieses Hoch in dem Wort Hochsensibilität auch irgendwie so ja vielleicht sogar einen Anlass zur Vermutung geben in der Gesellschaft, dass sich hochsensible Menschen vielleicht sogar irgendwie besser, hochwertiger oder sogar wertvoller fühlen könnten als andere, was uns als hochsensible Personen natürlich wiederum auch keine bessere Ausgangsposition Position verschafft, sondern eher das Gegenteil. Denn oft wird ja vermutet, HSB würden glauben, irgendwie etwas Besseres zu sein und irgendwie einer Elitegruppe anzugehören. Und sie werden oft fälschlicherweise auch als arrogant angesehen. Das habe ich auch hin und wieder erlebt, ja. Dem ist aber in Wirklichkeit ganz, ganz sicher nicht so. Denn kein echter HSB fühlt sich anderen in irgendeiner Weise überlegen. Also ich habe noch keinen getroffen. Und kein HSB wird mit seiner Hochsensibilität prahlen. Also das ist einfach nicht der Fall. Nein, das ist sogar das Gegenteil der Fall. Hochsensible Personen haben nämlich die gleichen Grundbedürfnisse wie alle anderen Menschen. Und da ist das Vorrangige die Sicherheit und die Zugehörigkeit. Meistens haben HSB eher auch einen geringen Selbstwert, sind sehr selbstkritisch, suchen die Fehler zuerst meistens bei sich selbst als bei anderen und wollen nicht anecken. Es herrschen in der Gesellschaft also eine Menge Missverständnisse, und zwar nicht nur seitens der anderen, also der Normalsensiblen, sondern natürlich auch auf unserer Seite, auf der Seite der HSB. Denn auf der einen Seite verstehen Normalsensible das Erleben und Verhalten von HSB oft nicht, und natürlich ist das auch umgekehrt so, und wir tun den normalsensiblen Menschen oftmals Unrecht. Wenn du dann auch noch eine Scanner-Persönlichkeit bist, bist du vielleicht noch zusätzlich mit diversen Sprüchen konfrontiert, wie zum Beispiel, ma, du bist immer so wankelmütig, oder du weißt überhaupt nie, was du willst. Oder vielleicht sagen sie auch, ma, bist du eigentlich nie mit irgendwas zufrieden? Kannst du nicht einmal mit was zufrieden sein, was du anfängst? Und so weiter und so fort. Und da ist es auch ganz normal, dass wenn die unterschiedlichen Wahrnehmungen von HSB und Nicht-HSB aufeinandertreffen, es natürlich auch schon mal zu Konfliktsituationen und gegenseitigen Vorwürfen kommen kann. Da sagt zum Beispiel ein Nicht-HSB, ma, du bist immer so eine Mimose oder so eine Drama-Queen oder du hältst ja wirklich überhaupt nichts aus. Umgekehrt sagen die HSB dann natürlich oft, na, du bist ja bitte wie aus Holz. Oder ein Gegensatz ist auch noch, wenn ein Nicht-HSB sagt, du hörst ja wieder mal die Flöhe husten. Ja? Und umgekehrt als HSB sagt man ja dann, oft denkt man sich, na, du, oder sagt man sogar, du kriegst ja wirklich überhaupt nichts mit. Ein drittes Beispiel habe ich auch noch, du denkst zu viel nach, sagt ein Nicht-HSB, versus du erkennst die Probleme dahinter nicht. Ja, wahrscheinlich fallen dir auch noch eine ganze Menge solcher Sätze ein, die einfach diese Widersprüchlichkeiten zeigen. Es kann ja auch sein, dass uns vielleicht sogar unterstellt wird, dass es sich bei der Hochsensibilität nur um eine vorgetäuschte Wehleidigkeit handelt. Und eigentlich wären wir doch irgendwie selbst schuld und müssten uns einfach nur ein bisschen zusammenreißen. Oder wir sollten es uns zumindest nicht anmerken lassen. Früher meinte man ja sogar, Hochsensible müssten einfach nur abgehärtet werden. Ja, bei Kindern ist das ganz oft schlimm. Also ich habe das, also das geht mir immer noch nahe, wenn das jemand sagt, weil das funktioniert nicht. Ja? Obwohl man seine Komfortzone ein bisschen ausdehnen kann, aber abgehärtet werden, das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Und das lässt uns umgekehrt natürlich wieder vermuten, dass normalsensible Menschen einfach nur hart sind und uns vielleicht sogar böswillig ignorieren möchten. Wer sich also zur Hochsensibilität und dann in weiterer Folge vielleicht auch noch zum Scanner bekennt, riskiert unter Umständen empörte Reaktionen aus unserer Umwelt. Da könnte es zum Beispiel heißen, was soll denn das jetzt heißen? Du bist hochsensibel und vielbegabt? Willst du damit sagen, dass ich nicht sensibel bin oder unbegabt? Schauen wir uns dazu den Hochsensibilitätsbegriff von Elaine Aron etwas genauer an. Sie spricht ja im Englischen von der Sensory Processing Sensitivity oder der High Sensitivity. Aber im Deutschen werden diese Begriffe ganz unterschiedlich interpretiert. Während es im wissenschaftlichen Bereich eher von darum geht, über die Hochsensitivität zu sprechen, wird in der Alltagssprache meistens von der Hochsensibilität gesprochen. Das verwende ja ich auch meistens. Ja. Und die wiederum wird oftmals mit hoher emotionaler Empfindlichkeit eben gleichgesetzt und man spricht abschätzig oftmals vom Sensibelchen. Ja, dahinter wird vielleicht eine zu Dramen neigende Person vermutet, die einfach nur will, dass man sie mit Samthandschuhen anfasst. Das war übrigens auch der Grund, warum ich meinen Podcast so genannt habe, denn ich wollte damit dieser Etikettierung ein bisschen entgegenwirken und zeigen, dass ein Sensibelchen auch andere Facetten hat und auch mutig zum Beispiel sein kann. Auch die Ausdrücke Überempfindlichkeit oder Hypersensibilität werden mit leicht verletzlich, wehleidig und zimperlich gleichgesetzt. Der Begriff der Hochsensitivität, also der im wissenschaftlichen Bereich sehr viel verwendet wird, hat natürlich den Vorteil, dass er seinen Ursprung vom lateinischen Wort sentire hat, was nichts anderes bedeutet als fühlen, empfinden, denken. Und das heißt aber auch, dass dieser Begriff schon ein bisschen mehr Faktoren mit einschließt, nämlich auch die stärkere Reizaufnahme der Sinnesorgane zum Beispiel. Wenn man in den Duden reinschaut, dann bedeutet sensitiv aber auch wieder übersteigerte Feinfühligkeit, Überempfindlichkeit. Und auch in der Psychologie bedeutet ein sensitiver Charakter, dass es sich um eine ehrgeizige, selbstkritische, aber innerlich äußerst unsichere und empfindliche Persönlichkeit mit überstarkem Bedürfnis nach Bestätigung und Neigung zu Zwängen und Beziehungswahn bedeutet. So ist der Wortlaut, so ist die Definition. In manchen Coaching-Kontexten wird zusätzlich noch zwischen Hochsensibilität und Hochsensitivität als zwei unterschiedliche Begriffe unterschieden, wobei hier aber meist mit der Hochsensitivität einfach auf die Sinne, die Empfindsamkeit der Sinne sind da gemeint. Fakt ist, dass ich einfach zeigen wollte, dass es kein Wunder ist, dass unser Wesensmerkmal mit vielen Missverständnissen behaftet ist, denn das alles beschreibt uns HSB nur sehr unzureichend und das ist ganz egal, wie man es nennt. Es gehört nämlich nicht zu den Charaktermerkmalen von HSB, dass jede Regung anderer Personen oder gar belanglose Umweltvorgänge irgendwie in Bezug, dass wir alles mit uns in unserer Person in Bezug setzen. Nein. Das bedeutet jetzt auch, oder zusammenfassend kann man da jetzt wirklich sagen, dass alle deutschsprachigen Begriffe sehr irreführend, einseitig und natürlich auch emotional vorbelastet sind. Das hat auch Dagmar Fenner in ihrem Buch über Hochsensibilität so beschrieben. Und sie schlägt deshalb die Verwendung eines neutralen und wertfreien Begriffs wie zum Beispiel der Neurosensitivität oder der Fehlwahrnehmung vor. Und seien wir uns ehrlich, es ist im Prinzip komplett egal, wie man jetzt dazu sagt, welchen Begriff das man verwendet. Das ist auch nicht ausschlaggebend. Wichtig ist nur, was wir damit machen, wenn wir wissen, dass es uns betrifft. Ich möchte dir jetzt drei Schritte, also oder drei Punkte mitgeben, die es dir vielleicht ein bisschen erleichtern, wie du mit der Frage, was mache ich jetzt mit meinem neuen Wissen und soll ich es jemandem erzählen, wie du damit umgehen kannst. Als ersten Punkt würde ich dir mal vorschlagen, überlege dir zuerst einmal, was überhaupt so ein Etikett für dich bedeutet, bevor du es jemandem erzählst. Also zuallererst ist einmal wichtig festzuhalten, dass es ganz normal ist, dass wir in Kategorien denken. Kategorien helfen uns, die Welt zu ordnen und um Gefährliches von Ungefährlichem zu unterscheiden. Und Kategorien werden je nach unserer Sozialisation, unserem kulturellen Hintergrund und unseren Erfahrungen natürlich in unserem Gehirn ganz unterschiedlich eingeordnet. So stellt zum Beispiel das Foto einer großen Vogelspinne bei vielen Menschen, das löst sogar Ekel oder Angst aus. Das ist deshalb so, weil zum Beispiel auch deine Mutter oder dein Vater oder sonst irgendjemand Angst vor Spinnen gehabt hat. Und je nachdem, was du eben vorgelebt bekommen hast und welche Erfahrungen du dann auch damit gemacht hast, je nachdem, so reagierst du dann auch und so kategorisierst du auch. So ist es in deinem Gehirn auch kategorisiert. Bei Spinnenliebhabern hingegen löst das Foto wahrscheinlich ganz was anderes aus, nämlich eher Interesse und Neugier. Es ist also ganz egal, welches Etikett du dir selbst gibst oder welches du von außen aufgedrückt bekommst, beziehungsweise in welche Kategorie du dich selbst steckst oder von außen kategorisiert wirst. Wichtig ist nur, dass du nicht nur das bist, was auf dem Etikett steht oder in welche Kategorie oder Schublade du dich einordnest oder du eingeordnet wirst. Denn du bist viel, viel mehr als das. Du bist eine Person mit vielen wertvollen Facetten. Und bezüglich Hochsensibilität ist das halt nur eine Facette davon. Und ich finde ja, ganz egal, um welches Etikett es sich jetzt wirklich handelt, es kommt immer darauf an, eben wie deine Einstellung bzw. dein Mindset einfach dazu ist. Du kannst eine Kategorisierung oder ein Etikett als Mangeletikett, als Pickel oder Stempel sehen, oder du kannst es auch als Auszeichnung, als besonderes Label sehen oder sogar als Gütesiegel. Ein Beispiel: Wenn du klein gewachsen bist, wirst du auch mit der allergrößten Anstrengung natürlich nicht größer. Außer vielleicht mit ein paar Stöckelschuhen, aber natürlich auch nur in einem gewissen Maß. Und selbst wenn alle um dich herum finden, dass du viel zu klein bist und wie schlimm denn das für dich sein müsste, dann wirst du wahrscheinlich, normalerweise wirst du auch selber drunter leiden und es wird dich auch selber massiv stören. Du wirst dich vielleicht sogar dafür schämen oder dich nicht so gerne zeigen. Du lebst also im Mangel, im Defizit, weil du das Gute an der kleinen Körpergröße gar nicht erkennen kannst. Beziehungsweise, was ist eigentlich zu klein? Oder es hat dir auch nie jemand gezeigt, was du vielleicht dadurch für Vorteile hast. Wenn du aber von Anfang an selbst findest, wow, wenn ich klein bin, dann ist das total cool, weil du hast vielleicht ganz tolle Erfahrungen damit gemacht, weil du dafür sehr schnell bist oder nicht leicht zu finden beim Versteckenspielen oder keine Ahnung. Ja, es ist komplett egal, es sind ja die unterschiedlichsten Erfahrungen, die da mitspielen. Aber wenn das so ist, dass das cool, dass du das immer als wertvoll gesehen hast, dann wird auch dein Mindset ein ganz anderes sein. Und du lebst damit nicht im Mangel, sondern erkennst das Tolle daran und wirst vielleicht sogar stolz drauf sein. Und dann benimmst du dich wahrscheinlich auch ganz anders als die vermeintlich normalgroßen Menschen, weil du es nicht als Mangel siehst. Und genauso ist es bei der Hochsensibilität. Und sollte es jetzt den Eindruck machen, ich würde hier irgendwie schon alles wissen und wäre immer schon total gut mit allem rund um die Hochsensibilität klargekommen, dann möchte ich dir jetzt wirklich einmal einen Einblick geben in eine Lebensphase, in der es mir nicht so besonders gut ging. Und zwar war das circa vor 10, 12 Jahren, ich weiß nicht mehr so ganz genau, als ich von der Hochsensibilität bei mir zwar schon wusste, aber ich es noch nie fast niemanden erzählt hatte. Erstens, weil ich mir eben nicht sicher war, habe ich ja am Anfang schon erwähnt, ob ich es eben wirklich bin. Und zweitens war ich natürlich unsicher, ob ich damit nicht auch in eine gewisse Kategorie gesteckt werde. Ja, und dann, das war kurz danach, ich glaube so 1, 2 Jahre später, bin ich dann eben gekündigt worden. Und da diese Kündigung ziemlich überraschend für mich kam, kann man auch sagen, ich war von einem Tag auf den anderen gefühlt zumindest mit dem Etikett arbeitslos versehen. Und ich habe auch, wie es halt so ist, auch dementsprechende Kommentare aus meinem Umfeld dazu gehört. Da ich aber ziemlich bald wusste, dass das jetzt für mich auch eine Chance für eine neue Ausbildung sein könnte, war ich eigentlich ganz guter Dinge und ich war auch überzeugt, dass ich dieses Etikett nicht lange tragen werde. Außerdem dachte ich, okay, es ist mir egal, was die anderen sagen. Ich nutze das jetzt mal als Neuanfang. Ja, so egal ist es einer Hochsensiblen normalerweise nicht, aber es hat mich auch nicht großartig belastet. Ich habe natürlich immer wieder dann schon darüber nachgedacht, wenn irgendjemand gesagt hat, Ma, und jetzt bist du arbeitslos, jetzt such dir doch wieder was. Oder keine, das hörst du ja noch nach ein paar Wochen meistens schon. Ja. Und ich hatte dieses Etikett arbeitslos, aber trotzdem irgendwie am Anfang doch sehr positiv gesehen und gar nicht so schlimm empfunden, weil ich eben das als so eine Art Schulungszeit jetzt sehen konnte und dann wieder ein Neuanfang und so weiter. Also im Nachhinein als Kennerpersönlichkeit, ja, da hat sich wieder was getan, hat sich verändert. Das war wirklich sehr positiv eigentlich alles. Und ich habe mich dann auch sofort auf die Suche nach allen möglichen Ausbildungen gemacht, die ich eben dann auch meiner Betreuerin von dieser Outplacement-Stiftung, in die ich eingetreten war, auch vorgeschlagen hatte. Aber irgendwie ist da gefühlt nichts wirklich weitergegangen und dann passierte etwas ganz Eigenartiges. Weil man muss sich vorstellen, ich war in den über 20 Jahren meiner Berufstätigkeit eigentlich nie ernsthaft krank gewesen. Ich hatte nie einen Unfall oder eine OP oder sonst irgendwas. Also ich war da immer sehr stolz drauf. Ich habe mir bis dorthin noch nie etwas gebrochen, habe ich immer schön rausgeposaunt. Ja, und dann jetzt in der Arbeitslosigkeit, wo ich eigentlich nichts anderes wollte als, wie halt Scanner-Persönlichkeiten so gestrickt sind, so schnell wie möglich wieder was Neues zu machen oder eben wirklich in eine Ausbildung einzusteigen, meine Zukunft zu planen, da passierte es. Ich habe mir den Knöchel gebrochen. Ja, was soll ich sagen? Das bedeutet natürlich auch, dass sich der geplante Ausbildungsbeginn jetzt zuerst einmal um 6 Wochen nach hinten verschoben hat. Meine Betreuerin von der Outplacement-Stiftung, die hat das aber recht entspannt gesehen und gesagt, sie dürfen halt nichts überstürzen, ihr Körper will halt jetzt mal, dass sie Ruhe geben, sozusagen. Gut. Ja, dann hatte ich natürlich zuerst einen Liegegips, dann mit den Krücken war ich unterwegs und habe das dann schon, es war Herbst, also es war so eine erzwungene Auszeit, wo ich mir dann gedacht habe, dann versuche ich das mal zu genießen. Was aber jetzt nicht bedeutete, dass ich nicht weiter auch recherchiert habe und Bewerbungen geschrieben habe, aber halt ja mit allem mit einem möglichen Beginn irgendwann in der Zukunft. Ja, aber das war mir egal, hauptsächlich habe ich irgendwie was gemacht. Okay, und nachdem dann dieser Knöchelbruch ausgeheilt war, habe ich natürlich einen neuen Versuch gestartet und nach dem Krankenstand bin ich dann in dieses Stiftungsprogramm wieder eingestiegen. Und dann plötzlich kam was Neues. Auf einmal bekam ich neue Schwierigkeiten und zwar diesmal in der Gebärmutter und ich musste mich dann eben auch einer Unterleibsoperation unterziehen, was natürlich wieder einen Aufschub von ein paar Wochen bedeutete. Zum Glück war das alles so im Dezember und Jänner, sodass jetzt keine neuen Ausbildungen da beginnen. Ja, beginnt ja meistens nichts in dieser Zeit und deswegen habe ich auch da nichts versäumt. Als das Ganze dann nach ein paar Wochen wieder ausgestanden war und ich das auch sehr gut eigentlich über die Bühne gebracht habe, konnte ich dann endlich im März, glaube ich, war das, mit dieser einjährigen Ausbildung beginnen und ein begleitendes Praktikum mit 30 Wochenstunden war das geknüpft. Ja, war also guter Dinge, hat mir Spaß gemacht und dann plötzlich nach 8 Monaten wieder was Neues. Ein Kreuzbandriss. Aber nicht, dass du denkst beim Skifahren oder so. Nein, jetzt bitte nicht lachen. Es war beim Hampelmannspringen. Naja, sag jetzt nichts. Manche Menschen sollten eben keinen Sport betreiben, habe ich mir gedacht. Ja, hab's aber, ja, es war gar nichts Großartiges, was ich da gemacht habe, aber es auf einmal hat's gemacht und das Kreuzband war gerissen. Ja, natürlich ein erneuter Rückschlag. Ich wusste ehrlich nicht, was da jetzt plötzlich los war. Und naja, natürlich konnte ich auch die Ausbildung nur mit Krücken und Schiene gut abschließen, musste aber danach halt gleich operiert werden. Ja, das bedeutete dann wieder Krankenhaus, Krücken, Physiotherapie und so weiter. Und obwohl ich wirklich grundsätzlich eine Optimistin bin, ehrlich, das hat aber wirklich an mir genagt. Denn außerdem, ja, ich war dann in diesem Praktikum, dann bin ich auch da ausgefallen. Also war dann, es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich konnte dann nicht mehr immer nach St. Pölten fahren, also eine längere Zeit nicht nach St. Pölten fahren, weil das halt mühsam war mit den Krücken und teilweise, ja, und die Schmerzen. Und ja, ich konnte es, wie gesagt, gut über die Bühne bringen, aber es hat mich schon ganz schön geknickt. Und dann habe ich auch noch zusätzlich so unerklärliche Probleme, so Hautprobleme bekommen. Man wusste nicht, ist es das jetzt eine Allergie oder ist das ein Ekzem oder Neurodermitis oder keine Ahnung. Also das hat mich doch ziemlich belastet. Und in diesem Stadium war ich wirklich sehr, sehr dünnhäutig. Ich konnte dann auch ziemlich lange das Knie nicht wirklich abwinkeln und plötzlich habe ich so eine Veränderung in meinem Mindset, in meiner Gefühlslage bemerkt. Plötzlich habe ich mich irgendwie abgestempelt gefühlt. So am Anfang waren ja alle auch von der Stiftung und so und vom AMS habe ich nicht so viel zu tun gehabt. Da über die Stiftung, aber danach waren ja alle noch sehr, sehr, sehr positiv und ja, ist halt mal so, kannst nichts machen. Aber dann, nach 3 Mal, da war das schon eigenartig und mir ging es natürlich genauso. Ja. Ich habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, es gibt keine Ziele mehr, die ich mir setzen konnte, weil immer irgendwie was dazwischen kommen kann. Und auch diese ärztlichen Prognosen haben mir dann nicht wirklich weitergeholfen, weil im Gegenteil, hieß es, wegen der Unterleibs-OP durfte ich nicht mehr schwer heben, wegen dem Knie darf ich keinen Sport mehr machen und wegen der Allergien musste ich ja dann natürlich auch extrem auf meine Ernährung achten. Und dann kam noch dazu, dass ich auf meine Bewerbungen, die ich da alle geschrieben habe, auch nur Absagen bekommen habe. Ja, und da bin ich dann wirklich kurz verzweifelt, weil ich mir, da bin ich dann so dagestanden und plötzlich habe ich mich mit diesem Etikett krank und arbeitslos versehen gesehen. Und das machte schon was mit mir. Denn plötzlich fühlte ich mich dann auch so. Dann habe ich eine Kollegin gehabt aus dem Kurs und die hat dann gesagt, na, beantrage den Behindertenpass 50%, weil sie hat das auch alles gehabt Und sie hat das und ich habe mir gedacht, okay, ja, es gibt natürlich Erleichterungen, aber ich möchte das nicht. Ich möchte das auch nicht jetzt für immer tragen, sozusagen. Also ich habe da wirklich einmal kurzzeitig, das heißt kurzzeitig, es waren schon ein paar Monate, dass ich keine Perspektive und mehr gesehen habe und das auch nur. Und das mit der Hochsensibilität war dann zusätzlich belastend. Das war dann noch zusätzlich dieses Defizit. Und ich sah mich echt in einer Sackgasse. Und dann habe ich auch noch eine Bekannte von mir getroffen, die Unternehmerin ist. Und die hat mich dann gefragt, ja, was machst du denn jetzt? Und ich habe dann geantwortet, dass ich eine Ausbildung über die Stiftung gemacht hätte. Und dann hat sie gemeint, ja, und was soll dir das jetzt bringen und was kannst du damit jetzt anfangen und was gibt es da überhaupt Jobs, habe ich überhaupt noch nie gehört und warum hast du denn nicht sofort wieder einen Job in deinem alten Beruf gesucht nach der Kündigung? Und sie hat mir dann irgendwie so zu verstehen gegeben, naja, du genießt das jetzt schon, dass dich ausruhst, ja? Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mir wirklich einen ziemlichen Stich ins Herz versetzt. Ja. Und ich höre ihre Worte teilweise heute noch. Und das war ganz schlimm damals für mich. Und es ist jetzt sogar so, wenn ich darüber nachdenke, dann spüre ich dieses Gefühl wieder. Diesen Stich, den sie mir versetzt hat, sie hat es nicht bös gemeint wahrscheinlich, aber es hat doch, also ich habe mich damals wirklich zusammenreißen müssen, dass ich nicht sofort in Tränen ausbreche. Denn sie hat natürlich mit ihren Sätzen genau meine wunden Punkte getroffen und genau die Knöpfe gedrückt, die mich die ganze Zeit schon an mir haben zweifeln lassen. Ich dachte dann wirklich ewig über diese Sätze nach und ja, irgendwann habe ich mir dann gesagt, okay, naja, dann gehe ich halt wieder in eine Produktion ans Fließband oder gehe putzen oder keine Ahnung, egal, Hauptsache ich werde dieses Etikett der Arbeitslosigkeit wieder los. Und ich war damals richtig verzweifelt, denn ich war damals Anfang 40 und kam mir gefühlt vor wie 60. Also es war schlimm. Meine Gedanken haben gekreist um Fragen wie, na, hat sie vielleicht sogar recht? Waren meine Pläne mit diesem Neustart und dieser Euphorie, war das alles nur eine Schnapsidee? Sollte ich nicht einfach nur froh sein, überhaupt noch eine Arbeit in meinem Alter zu finden? Und war die Ausbildung auch umsonst? Sollte ich das mit dem begonnenen Studium auch gleich wieder verwerfen? Und ich bin jetzt echt ganz, ganz ehrlich zu dir, wenn ich dir sage, dass ich mich natürlich in dieser Zeit auch selbst ganz schön bemitleidet habe. Ich habe mir damals wirklich gedacht, wie soll ich diese 20 Jahre bis zu meiner Pension, weil die hat damals wirklich so meinen einzigen Rettungsanker dargestellt, wie soll ich die überstehen? Mein Mann und ich sind dann auch zu dieser Zeit, als das war, in den Urlaub ans Meer gefahren für ein paar Tage und nicht mal das konnte ich richtig genießen, weil mich diese Gedanken, dieses nicht mehr losließen, dieses Mindset, dieses Etikett, das hat, also ich habe mich richtig mit diesem Etikett identifiziert, arbeitslos und krank abgestempelt. Ja, und ich habe mir damals echt gedacht, so, das war's jetzt. Und habe mich natürlich dann auch mal richtig gehen lassen. Also es war echt, echt nicht angenehm damals. Und plötzlich wurde mir bewusst, dass meine anfängliche positive Sicht auf das Label arbeitslos und krank, also zuerst nur arbeitslos und dann arbeitslos und krank, sich komplett ins Gegenteil gekehrt hatte. Nämlich zu Anfang doch sehr positiv als Startposition, als Auszeit, auch das mit den Krankheiten und dann alles irgendwie so ins Negative. Und das alles innerhalb eines Jahres und während, kurz nach der Ausbildung. Also das hat sich ja alles innerhalb eines Jahres abgespielt. Was war passiert? Ich habe mich mit diesen sogenannten Fehletikettierungen richtig identifiziert. Denn natürlich hatte auch ich in meinem Kopf eine vorgefertigte Kategorie, eine Schublade von drinnen, wo Arbeitslosigkeit und Krankheit mit einem gewissen Alter natürlich auch mit den verbundenen Vorurteilen abgespeichert waren. Ja, ich kannte damals einige Menschen und da war nicht mehr viel los dann. Aus heutiger Sicht hat mich damals mein Wesen des Kenners in mir wieder aus dem Sumpf rausgezogen. Denn, und natürlich auch mein grundsätzlicher Optimismus. Denn als ich mich dann ein paar Wochen so richtig in meinem Selbstmitleid gesuhlt hatte, was ja auch okay war, aber irgendwann muss dann auch wieder Schluss sein, habe ich wieder begonnen, nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Ich habe mir halt dann einfach gedacht, ich suche mir etwas bisschen Außergewöhnliches, wo ich auch mit meinen Einschränkungen noch einen Job finden würde. Mir war es bewusst, dass das nicht Mainstream-Berufe sind. Aber ich habe mich immerhin auf die Suche gemacht und ich habe nach allen möglichen Jobs gesucht, ganz egal was es war. Hauptsache es passte zu diesen Einschränkungen und auch wieder zu, wo ich Möglichkeiten habe und dass ich das alles weiterverfolgen kann, weil das Studium und das hat mir ja alles Auftrieb gegeben, das hat mich ja immer aufrecht gehalten, dass es doch vielleicht noch ein bisschen was geben könnte. Und plötzlich habe ich auch wieder gewusst, dass es jetzt keine Sackgasse mehr sein musste, sondern dass ich es einfach halt nur durchhalten musste. Und irgendwann würde ich das Richtige finden. Also das Durchhaltevermögen ist dann auch schon langsam wieder gekommen. Obwohl, ja, geduldig ist ja nicht so meine Stärke, aber ja, ich hab's dann wirklich durchgezogen. Und plötzlich, ja, ganz, ganz plötzlich, bekam ich ein einziges Stellenangebot vom AMS, das wirklich auch zu meinem Profil gepasst hat. Vorher habe ich eh alles nichts bekommen, weil ich habe immer Initiativbewerbungen geschrieben. Also ich habe von AMS eigentlich so keine Vorschläge bekommen, weil es da gerade nichts gegeben hatte. Aber dann habe ich ein Stellenangebot bekommen und das war eine Bildungs- und Berufsberaterin bei Transjob in Amstetten. Die wurde gesucht. Und das war genau die Stelle, in der ich mich in meiner Praktikumszeit schon mal beworben hatte und wo ich damals auch schon ein Gespräch mit der Projektleiterin geführt hatte. Aber damals hatten sie halt noch nichts und ich habe ja auch damals noch nicht gekonnt, weil ich im Praktikum noch war und dann die OP ausgestanden ist, also noch ausgestanden ist. Und ja, und das war natürlich aber mein Glück, dass ich mich da vorab schon angemeldet hatte und dass die mich auch schon gekannt haben sozusagen, weil ich wurde dann sofort eingestellt. Ja, und ich bin auch bis zum heutigen Tag noch immer dort und es macht mir auch Spaß. Und zusätzlich habe ich jetzt noch in meiner Praxis die Möglichkeit, mein Herzensbusiness wirklich zu forcieren und aufzubauen. Dann habe ich jetzt noch diesen wunderbaren Podcast, trara, und studiere 2 Studienfächer und habe noch eine Unmenge an beruflichen und privaten Plänen, wo ich mir denke, hoffentlich reicht's, das Leben, ja, also die ich wirklich verwirklichen will und wo ich noch ganz, ganz vielen Menschen wie dir auch helfen möchte und sie unterstützen möchte. Und aus diesem Grund ist mein erster Tipp dazu einmal einfach, deine Fehletikettierungen auch zu erkennen. Und zwar die von außen und die von innen. Deshalb lade ich dich ein, dir folgende Fragen einfach zu stellen. Wie siehst du Menschen, die du oder die von außen in eine gewisse Schublade gesteckt werden? Was hast du für ein Bild von denen? Und was hättest du für ein Bild, wenn du dieses Etikett bei ihnen nicht vermuten würdest oder wenn sie das nicht hätten? Welche Facetten würdest du dann von ihnen erkennen? Wäre da was anders? Oder wären dann auch irgendwelche Vorurteile da oder gar nicht? Und dann stell dir auch die Frage, welche Fehletikettierungen hast du denn wegen deiner Hochsensibilität selbst erfahren? Oder welche gibst du dir vielleicht selbst? Welche Dinge sagst du wegen der Hochsensibilität auch zu dir selbst? Und dann stell dir die Frage, wie du denn diese Fehletikettierungen in ein gutes Siegel, in ein Label verwandeln kannst. Zum Beispiel wurde zu mir oft gesagt, dass ich so empfindsam sei. Mittlerweile weiß ich, dass mir meine emotionale Empfindsamkeit sehr viele schöne Momente beschert und beschert hat, die andere Menschen gar nicht wahrnehmen können. Und ich kann schon für viele kleine Dinge wirklich extrem dankbar sein. Wie zum Beispiel ein nettes Gespräch oder ein Waldspaziergang im Regen, wo ich die Gerüche des Mooses, der Erde und das Harz von den Nadelbäumen so richtig gut aufnehmen kann. Oder ich die vielen verschiedenen Nuancen von Grüntönen und wahrnehmen kann und die sanften Sonnenstrahlen durch das Blättergeflecht, dass ich das alles so richtig, richtig tief aufsaugen kann. Und dass ich auch dankbar bin, dass ich diesen Podcast jetzt machen darf und dass ich dich vielleicht erreichen kann mit meiner Leidenschaft, mit meiner Botschaft, die ich raushauen will, ja, dass einfach ein besseres Verständnis zwischen hochsensiblen Scannerpersönlichkeiten und herrscht und dass Missverständnisse ausgeräumt werden. Dafür bin ich echt dankbar. Und dass du zuhörst, das ist sowieso ein Hammer. Also schreib dir bitte diese ein paar Fehletikettierungen auf und verwandle sie in deine ganz persönlichen Gütesiegel. Mir ist dazu auch eine tolle Methode von Paul Watzlawick untergekommen. Also die habe ich schon länger mal gehört und habe mir gedacht, das passt genau in diesen Bereich rein. Der berühmte österreichisch-amerikanische Psychotherapeut und Philosoph Paul Watzlawick hat ja einige wirklich tolle Sachen geschrieben, unter anderem auch das Buch Die Anleitung zum Unglücklichsein. Also das ist wirklich sehr empfehlenswert und auch sehr amüsant geschrieben. Und er hat auch eine Methode, ich glaube, die ist nicht von ihm, aber die hat er zumindest in einem Vortrag mal vorgestellt. Und zwar die Methode des Tun als ob. Und das hat mir wirklich, das ist echt eine tolle Methode, finde ich zumindest. Ja. Bei dieser Methode werden die Menschen, und in seinem Fall waren es eben Patienten aus der Psychotherapie, angehalten, sich vorzustellen, als ob ein Problem gar nicht mehr bestehen würde. Durch diese gedankliche Auseinandersetzung und der Visualisierung, die dabei vor sich geht, was dann denn alles anders wäre, wie man sich anders verhalten würde, wie es auch die anderen merken würden, dann tun sich wirklich plötzlich ungeahnte neue Möglichkeiten und Lösungswege auf. Und das Ganze ist natürlich ein Prozess, der begleitet wird. Das ist auch im Systemischen, in der systemischen Beratung so. Aber der Ansatz ist wirklich toll. Also wenn du Zeit hast oder wenn dich das interessiert, schau dir gern sein YouTube-Video dazu an. Paul Watzlawick und mit der Als-Ob-Methode. Und ich habe dann eben, warum ich das erzähle, ich habe im Nachhinein irgendwie festgestellt, dass ich das irgendwie unbewusst auch bei meiner Identifikation mit der Etikettierung krank und arbeitslos ein bisschen angewandt habe. Ja, denn was war passiert, als ich plötzlich wieder den neuen Mut gefasst habe und mich mit neuen Ideen auseinandergesetzt habe, war plötzlich mein Fokus ganz ein anderer. Ich habe durch diese neue Arbeit, das Studium und alles wieder eine neue Perspektive bekommen und siehe da, plötzlich waren auch meine Hautprobleme verschwunden. Mein Knie, das hat zwar noch ein bisschen länger gedauert, aber ich habe einfach weitergemacht. Ich habe mich gar nicht mehr auf diese Dinge konzentriert, auf diese Krankheiten. Heute trainiere ich auch wieder regelmäßig im Fitnessstudio und stemme Gewichte. Also ich habe sozusagen mein Mangelpickel irgendwie abgekratzt und einfach so getan, als ob ich nicht mehr krank wäre. Und habe dadurch einfach gelernt, gut auf mich Acht zu geben und auch mein Leben danach einzurichten, dass es sich einfach mehr nach Spaß anfühlt als nach Mangel. Und auch wenn es eine gewisse Zeit gedauert hat, natürlich, heute bin ich in meinen damaligen Erkrankungen sogar echt dankbar. Denn sie haben mir einfach gezeigt, dass das Leben nicht immer nur aus Funktionieren besteht, sondern dass es vielleicht Zeit, gerade an der Zeit ist, zum Umdenken. Und wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mich nie mehr mit der Hochsensibilität und auch nie mit diesen Fehletikettierungen und diesen ganzen Dingen beschäftigt und wäre nie an den Punkt gekommen, an dem ich heute stehe. Aber das geht natürlich nicht bei jeder Erkrankung und soll jetzt auch nicht dazu verleiten, bitte nicht falsch verstehen, irgendwie nicht mehr zum Arzt zu gehen oder so. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Ich möchte dich gerade ermutigen, dass du gut auf dich schaust, dir genug Ruhephasen gönnst und deine Gesundheit wirklich wertschätzt und sie auch ernst nimmt, denn die Gesundheit ist nun mal das Allerwichtigste. Was ich aber damit sagen will, ist, sollte doch dann irgendetwas daherkommen, was unvorhergesehen ist, das dir dann auch vielleicht mal ein Etikett aufdrückt oder wo du dir selber ein Etikett aufdrückst, dann hast du es selbst in der Hand, wie du damit umgehst. Ob du es picken lässt oder ob du es dann wieder mal runterklätselst, wie man es bei uns so schön sagt. Ja, aber jetzt kommen wir endlich natürlich zum zweiten Schritt und zum zweiten Impuls, der diesen Überlegungen dann folgen könnte, und zwar nämlich der Akzeptanz, der Selbstakzeptanz. Und der zweite Schritt ist eben auch Selbstakzeptanz, akzeptiere deine Hochsensibilität. Wenn du es schaffst, deine Fehletikettierungen dann wirklich in Gütesiegel zu verwandeln, dann hast du es geschafft, aus einem Mangeldenken in ein Wachstumsdenken zu kommen. Und das ist der erste Schritt zur Akzeptanz. Deshalb schreib dir vielleicht 3 bis 5 Stärken auf, die du nur deiner Hochsensibilität zu verdanken hast. Du kannst auch deine zuvor identifizierten Gütesiegel, die du schon umgewandelt hast, natürlich auch dafür hernehmen oder zusätzlich hernehmen. Dann sind es vielleicht noch mehr, umso besser. Und dann überlege dir auch deine Schwächen in Bezug auf die Hochsensibilität und stelle sie den Stärken gegenüber. Und wenn du im Moment noch mehr Schwächen als Stärken erkennen kannst, versuche auch, deine Schwächen so anzunehmen, wie sie im Moment gerade sind. Akzeptiere sie mit der Überzeugung, dass du mit der Zeit immer besser lernen wirst, mit ihnen umzugehen. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Bei mir war das zum Beispiel so. Ich habe mir dann gesagt, ich weiß, dass mich manche neuen und stressigen Situationen überfordern. Und dass ich in solchen Momenten nicht klar denken und schwer empathisch sein kann. Aber das ist okay. Wenn ich das öfter mache, wird der Stresslevel mit der Zeit geringer werden und ich erhole mich schneller. Ein zweites Beispiel ist auch noch, dass ich zur Annahme, ein Satz zur Annahme, wenn mich jemand kritisiert, fühlt es sich immer noch an, als würde mir jemand einen Schlag in die Magengrube versetzen. Und ich kann dann meistens nichts drauf erwidern, also der Mund ist wie zugetackert. Aber es ist okay. Wenn ich lerne, mich besser abzugrenzen und die Kritik sachlich zu sehen und nicht als Angriff auf meine Person zu empfinden, dann wird es irgendwann leichter. Ja, wenn du deine Fehletikettierungen und deine Hochsensibilität mit all deinen Stärken und Lernfeldern akzeptieren kannst, dann kommen wir zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt heißt, erzähle anderen davon und stehe für deine Hochsensibilität ein. Aber erst wenn du dich wirklich gut fühlst damit, dann erzähle zuerst aber auch nur den Menschen davon, denen du vertraust und wo die dir wertfrei gegenüberstehen. Du kannst dich auch in einer HSGP-Gruppe anmelden und austauschen. Näheres dazu findest du auch in Kürze auf meiner Homepage unter dem Super Sensitive Talk, wo ich das auch anbieten werde. Und da unterhältst du dich zuerst einmal mit Gleichgesinnten und bekommst auch mehr Sicherheit. Wenn dann in weiterer Folge deine Einstellungen so stark gesettelt sind, dass dich auch kritische Kommentare nicht mehr aus der Bahn werfen, dann erzähle es auch gern anderen Menschen. Natürlich nur, wenn du willst. In meinen Super Sensitive Talk-Runden in der Gruppe, da machen wir dazu zum Beispiel auch Rollenspiele, wo man das ein bisschen übt, ja, dass man da auch, wie man reagieren kann, damit du auch mehr Sicherheit bekommst. Also erzähle es wirklich nur, wenn du bereit dafür bist und lass dir Zeit, so viel Zeit, wie du möchtest. Und merke dir, du musst gar nichts, aber du darfst alles. Und wenn du wirklich dazu stehst und dich auch nicht mehr durch irgendwelche Vorurteile von anderen Menschen verunsichern lässt, dann wirst du erstaunt sein, was passiert und wie viele Menschen sich dir plötzlich öffnen und dich auch verstehen. Wow, es ist ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich habe es echt nicht vorgehabt, dass wir heute so lange machen und dass ich dir so lange darüber erzähle. Aber es ist dann einfach immer so viel zu erzählen und ich freue mich dann auch, wenn ich dir so viel wie möglich mitgeben kann. Ja, und wie immer ist das natürlich auch alles wieder nur meine Wahrheit, ja? Frau Sensibelchens Wahrheit. Was ist deine Wahrheit? Es würde mich interessieren. Welche Fragen hast du dazu? Wende dich gerne an mich, schreib mir, kontaktiere mich. Ich melde mich auf jeden Fall zurück und freue mich, dass du trotz der langen Länge dran geblieben bist und noch immer dabei bist. Und deswegen möchte ich dir einen coolen Spruch zum Schluss mitgeben. Und zwar, irgendwann wirst du lächelnd auf deinem Weg stehen und es fühlt sich richtig gut an. Und du wirst zurückschauen und denken, wow, damals, da hinten, als ich gedacht habe, ich schaffe das nicht. In diesem Sinne, lass uns gemeinsam deine Widerstandskraft erhöhen und deine super Spürkraft entdecken und come on and face the future. Ja, falls dir jetzt die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Kommentar, eine Weiterempfehlung oder wenn du den Podcast abonnierst. Falls du noch mehr über meine Arbeit als Beraterin und Mentorin erfahren möchtest oder vielleicht an unseren monatlichen Super Talks teilnehmen willst, dann besuche meine Homepage unter www.loesungsperspektiven.at oder kontaktiere mich über Facebook oder Instagram. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, deine Silvia. Ciao.